So, hallo, guten Tag. Ich weiß nicht, wie viel mir jetzt von drüben gefolgt sind. Eine Vorwarnung an die voraus, es wird nicht so bunt. Und wie ihr wisst, RSA als asymmetrisches Kryptoverfahren ist relativ mathematisch. Und ich will also gleich vorwarnen, es wird nicht so anschaulich wie drüben. Trotzdem hoffe ich natürlich, dass ich euch alle bis zum Ende behalten kann. Kann das jeder lesen oder sollen wir uns jetzt noch bemühen, das ist zu klein? Können wir hier den Projektor, irgendeinen Engel da, dass wir den Projektor weiter vorstellen können? Also in den Raum rein, vielleicht auf den Stuhl. Ja, oder das? Wenn es die Kabel mitmachen. Ja. Okay, besser jetzt? Kannst du das ein bisschen leiser machen, den Ton, weil sonst klirrt das so. Ja. Nee, ich glaube, das ist der falsche. Nimm doch den ganz rechten, das sieht immer gut aus. Ja, wunderbar, so ist gut. Verstehen mich alle? Okay, gut, also RSA, jeder kennt's, asymmetrisches Konstellationssystem, ziemlich alt, gut bewährt, immer noch nicht bewiesen sicher. Ich will es kurz nochmal wiederholen, für die, die jetzt das nicht mehr ganz so vor Augen haben. Ich beschränke mich wirklich auf die wichtigen Sachen und auf die Sachen, die dann auch von dem Angriff ausgenutzt werden. Der Angriff ist kein Angriff, um das gleich vorwegzunehmen, auf das Konstellationssystem RSA an sich, sondern auf das Padding. Das heißt, wie werden die Daten bearbeitet, bevor sie in die RSA-Funktion eingegeben werden. Und diese Operation ist zum Beispiel in mehreren Standards definiert und dort zum Teil so definiert, dass sie eben unter Umständen angreifbar ist. Bei RSA haben wir, also der RSA basiert auf dem Faktorisierungsproblem. Wir wählen zwei zufällige gleich lange Primzahlen, multiplizieren die und erhalten n, den sogenannten Modulus oder Modul. Dann wird dazu ein C als öffentlichen Schlüssel gewählt, der teilerfremd zu p-1, q-1 ist. Und daraus bestimmt man ein d, sodass c mal d gleich 1 mod p-1, q-1. Warum das so ist, ist eigentlich egal, nur so funktioniert's. Das lässt sich alles effizient machen. Da gibt es den erweiterten euklidischen Algorithmus, mit dem das relativ schnell geht. Schließlich hat man den öffentlichen Schlüssel, der aus c und n besteht. Öffentliche Schlüssel sind grün, die kennt jeder. Geheime Schlüssel, der aus D, P und Q besteht. Eigentlich bräuchte man nur D, wenn man ja N schon kennt, aber man kann effizienter rechnen, wenn man P und Q hat. Und was ich damit auch symbolisieren will, P und Q dürfen natürlich nicht verraten werden. Und weiter in der Symbolik, M ist der Klartext und X der Schlüsseltext. Verschlüsselt wird dann, indem man den Schlüsseltext erzeugt man einfach, indem man m hoch c nimmt, hoch den öffentlichen Schlüssel und man rechnet das Ganze in modulo n. Entschlüsseln kann dann der Empfänger, nur der kennt den geheimen Schlüssel, der ist rot und kann dadurch dann wieder m bekommen, die eigentliche Nachricht. Wie schon gesagt, RSA basiert auf der Faktorisierungsannahme. RSA ist relativ alt und damit gut untersucht, also das heißt, es müssten eigentlich alle relevanten Angriffe schon mal diskutiert worden sein und das Patent ist inzwischen abgelaufen, das heißt, man kann ihn inzwischen auch einfach lizenzfrei implementieren. Es gibt allerdings zur RSA keinen Sicherheitsbeweis. Es gibt einen Beweis, dass es funktioniert, also dass ich auf jeden Fall immer wieder den Klartext daraus bekomme. Es gibt aber keinen Beweis, der sagt, wenn ich RSA brechen kann, dann kann ich schwere Probleme lösen, in dem Fall das Faktorisierungsproblem. Insofern vertrauen wir darauf, dass es entweder wirklich schwer ist oder dass es kein Mathematiker findet, wie man es einfacher macht. So viel zur RSA. Und jetzt noch zu einer speziellen Eigenschaft, die auch schon Grundlage von einem Angriff wurde zur RSA, die aber schon sehr lange bekannt ist, die wir aber nochmal brauchen, da sie auch für den Padding-Angriff nachher wichtig ist. Dadurch, dass ich einfach hier exponentiere, ist sozusagen k mal m, also k ist jetzt eine beliebige Konstante, hoch c ist ja das gleiche mathematisch wie k hoch c mal m hoch c. Wenn ich mich jetzt zurückentsinne an die RSA-Funktion, dann sehe ich, dass die RSA-Funktion mal von dem Klartext mal einer Konstante das gleiche ist wie der Klartext verschlüsselt mal die Konstante verschlüsselt, die sogenannte Multiplikativitätseigenschaft. Und das entsprechende gilt natürlich auch für die Entschlüsselungsfunktion. Ein relativ einfacher alter Angriff auf reines RSA, reines wohlgemerkt, ohne Padding, funktioniert dann so. Ich beobachte einen Schlüsseltext X und wähle mir irgendein beliebiges A. Den Schlüsseltext in dem Fall fange ich mal ab. Und dann berechne ich X', also ich berechne einfach aus dem beobachteten Schlüsseltext mal A hoch C, dem öffentlichen Schlüssel, den ich kenne, X' und schicke dann dem Empfänger das X'. Das Opfer dekodiert und erhält M', also den eigentlichen Klartext, den ja der Angreifer nicht kennt, mal dieser Konstante, die er selber gewählt hat. Das Opfer versteht das natürlich nicht und schickt den Datenmüll zurück. Was hast denn du mir da geschickt? Und diesen Datenmüll fängt man dann wieder ab und berechnet, indem man einfach durch A teilt. Das geht relativ einfach, modulo N, und erhält den Klartext. Jetzt wird natürlich jeder sagen, wer ist so blöd und schickt Datenmüll zurück. Natürlich nicht in jeder Situation, jeder Gelegenheit, aber diesen aktiven Angriff, für den gibt es durchaus Anwendungsbeispiele, außer dummen Usern. Zum Beispiel, ich denke jetzt an eine Überweisung, dort habe ich dann immer E-Commerce, ne, und oder E-Banking, habe ich dann ein Feld, wo ich einen Verwendungszweck eintragen kann. Das Ganze geht verschlüsselt hin und ich lasse es mir dann entschlüsseln, in dem Fall, indem ich einfach auf den Kontoauszug schaue. Also sozusagen, es gibt Anwendungen, wo das sozusagen im System inbegriffen ist, dass man diese Rückantwort, diesen Datenmüll tatsächlich bekommt. Deshalb RSA, so wie es eigentlich definiert ist, niemals einsetzen. Und es gibt Padding, also sozusagen eine Möglichkeit, das Datenformat zu verändern, dass diese Angriffe nicht mehr funktionieren. Padding wird nicht nur deshalb gebraucht, sondern Padding wird allgemein verwendet, um die sogenannte Blocklängentransformation durchzuführen. Das bedeutet, der Schlüsseltext liegt ja meistens nicht, oder die Anwendung hat den Schlüsseltext normalerweise nicht in den Längen oder in den Einheiten, wie sie die Verschlüsselungsfunktion braucht. Also die meisten Chiffren sind Blockchiffren, das heißt, sie haben eine gewisse Länge, die auf einmal verschlüsselt wird. Und wenn jetzt sozusagen diese Längen nicht übereinstimmen, dann muss ich entweder in mehrere kleine Blöcke chunken, beziehungsweise die Blöcke einfach auffüllen bis zu einem gewissen, also dass halt die Blocklänge ausgenutzt ist. Und das muss dann halt auch so sein, dass es umkehrbar ist, damit es der Empfänger wieder entschlüsseln kann. Eine zweite Aufgabe ist das Vermeiden von unsicheren Klartexten. Zum Beispiel bei dem einfachen Hochnehmen oder Exponentieren, wenn ich da jetzt nur ein Bit übertragen wollte, 0 hoch irgendwas ist wieder 0. Entschuldigung. Ach so, war ein Privatgespräch. Wenn ich eine 1, ein Bit verschlüsseln will, 1 hoch irgendwas ist wieder 1. Es wird überhaupt nicht verschlüsselt, das ist ein unsicherer Klartext. Das heißt, das Padding muss auch darauf achten, dass unsichere Klartexte gar nicht erst vorkommen. Und speziell für asymmetrische Blockchiffren, also Public-Key-Verfahren, wie ja RSA eines ist, habe ich noch ein anderes Problem. Wenn ich zum Beispiel Annahmen über den Klartext machen kann, das heißt, ich habe eine Nachricht und ich weiß, in der Nachricht wird ein bestimmtes Datum übertragen, dann kann natürlich ein Angreifer einfach alle Daten, die ihm von Interesse sind, was weiß ich, die nächsten 3 Jahre, nehmen, mit dem öffentlichen Schlüssel, den er ja kennt, verschlüsseln und dann die Chiffretexte vergleichen. Damit hat er zwar nicht das Chiffrat entschlüsselt, aber er hat natürlich ein äquivalentes Verfahren gefunden und er kann damit einfach, also er weiß, was übertragen wurde. Das heißt, asymmetrische Blockchiffren müssen grundsätzlich indeterministisch sein. Das heißt, es muss eine Portion Zufall mit rein. Das heißt, wenn ich mehrmals verschlüssele denselben Klartext, kommt nicht immer derselbe Schlüsseltext raus. Damit eben so ein Vergleich nicht funktioniert, da müssen ganz viele Möglichkeiten sein, die unterschiedliche Schlüsseltexte erzeugen, damit es sich nicht lohnt, eben alles zu übersetzen oder alles zu verschlüsseln und dann einfach die Schlüsseltexte zu vergleichen. Anforderungen an Padding. Das ist so ein Thema, das ist bis jetzt relativ wenig diskutiert und man nimmt immer einfach an, man macht Padding, aber man beweist nie oder selten, dass es die Sicherheit nicht verschlechtert und zweitens, dass es natürlich die Bandbreite ausnutzt. Man will ja auch jetzt nicht alles mit Zufallsbit zumüllen und dann im Endeffekt durch die Anwendung der Kryptographie einen Großteil seiner Bandbreite verschwenden. Es ist klar, dass diese beiden Ziele gewissermaßen konkurrieren, aber sozusagen diesen Mittelweg, den muss man halt finden und es muss halt, die Sicherheit geht natürlich über alles. Speziell bei RSA, also das sind jetzt sozusagen die gleichen Anforderungen, die ich oben habe, nur jetzt wieder auf RSA übertragen. Da kommt noch hinzu, dass die Integer-Repräsentation dieses Klartextes kleiner als n sein muss, sonst funktioniert das nicht. Das sieht jetzt so aus, ja, n ist 1024 Bit, dann kann ich auch 1024 Bit verschlüsseln. Das geht eben nicht, wenn das erste, also wenn sozusagen der Wert höher ist als n, dann geht es nicht. Es muss kleiner sein. Das heißt, das erste Bit oder das höchstwertige Bit kann unter Umständen nicht beliebig gewählt werden, wenn die anderen beliebig gewählt werden. Die Fixpunkte 0 und 1 habe ich schon erwähnt, da funktioniert das nicht. Wenn die Nachricht ganz viel kleiner ist als das Modul, dann ist es so, dass in dieser Modulo-Rechnung nie ein Übertrag stattfindet. Dann kann man einfach durch zetes Wurzel ziehen im normalen Zahlenraum. Also dann kommt dieses Modulo, was ja eigentlich die Sicherheit erst erzeugt, gar nicht zur Geltung. Und dann kann ich im normalen Zahlenraum die zete Wurzel ziehen und bekomme natürlich auch den Klartext. Das muss vermieden werden. Einfügen von Zufallsbit ist einfach die Anwendung von diesem indeterministischen Verschlüsselungsverfahren. Und die multiplikative Struktur zu zerstören, das ist das, was ich auf der vorigen Folie kurz gezeigt habe, also diese multiplikative Angriff, der darf nicht funktionieren. Meistens macht man das so, indem man da irgendwelche Prüfwerte eingibt, beziehungsweise Hashwerte, die dann nach der Entschlüsselung geprüft werden, und der Algorithmus gibt wirklich das Ergebnis nur dann raus, wenn es ein sinnvoller Klartext war. Also damit einfach vom System her kein Datenmüll, wie ich es vorhin bezeichnet habe, zurückgeschickt werden kann. So, wie kann Padding grundsätzlich die Sicherheit gefährden? Na klar, erstmal, es kann gar nichts tun. Die Unsicherheiten in der Quellcodierung wird beibehalten. Es entstehen neue unsichere Strukturen. Das ist ein Problem, um das es eigentlich dann geht. Und um Implementierungsfehler. Das heißt, wenn man sich die Kryptofunktion an sich anschaut, die ist meistens relativ sorgfältig implementiert. Das Padding drumherum, da geht man dann vielleicht nicht mehr ganz so genau dran oder beziehungsweise überlässt sie manchmal sogar dem Anwendungsprogrammierer, der dann einfach nur auf die Kryptofunktion in der Bibliothek zugreift. Da gibt es dann Implementierungsfehler, die Informationen über den Klartext unter Umständen herausgeben. Informationen, wie gesagt, nicht den Klartext an sich. Und sowas will ich im Folgenden als Orakel bezeichnen. Also wenn ich irgendwie eine Möglichkeit habe, durch einen Implementierungsfehler oder durch das Verhalten der Entschlüsselung Informationen über den Klartext zu erhalten. Soweit Fragen, weil wenn jetzt wirklich Fragen zu den basalen Sachen sind, würde ich die gerne klären. Dann ist vielleicht nachher das Verständnis einfacher. Wunderbar. Wie sieht nun in der konkreten Praxis so ein Padding aus bei RSA? Da gibt es einen Standard, der nennt sich PKCS, Public Key Cryptographic Standard. Der hat alles Mögliche standardisiert. Das war RSA, also die RSA Security Labs und einige amerikanische Firmen und Behörden haben da zusammengearbeitet und dieses Padding-Verfahren entwickelt, schon relativ lang. Und das sieht ziemlich einfach aus. Man hat die ersten beiden, also man muss sich das jetzt vorstellen, das ist das Wort in der Länge eines Schlüssels, also des Moduls, zum Beispiel 1024 Bit bei einem 1024 Bit RSA. Die ersten beiden, also das erste Byte ist 0 und das nächste Byte ist 2. Mit der 0 haben wir schon mal erreicht, dass der Klartext nie größer wird als das Modul an sich selbst. Danach kommt ein Padding P. Das Padding P ist in dem Fall eine Reihe von Bytes, die alle nicht 0 sind, also 1 bis 255. Und danach kommt ein 0-Byte, was sozusagen das Ende des Paddings kennzeichnet. Damit kann man die Länge der Nachrichten variieren, weil danach kommt sozusagen der Klartext M. Durch die 2 da vorne haben wir erreicht, dass der Klartext immer ausreichend groß ist, dass also sozusagen die Modulo-Rechnung immer stattfindet. Und wenn wir es jetzt dekodieren wollen, dann testen wir am Anfang auf die 0002. Wenn nicht, dann hat irgendjemand manipuliert, dann schmeißen wir es weg. Dann gehen wir so lange weiter, bis wir das erste Nullbyte finden und alles dahinter wird als Klartext interpretiert. Entschuldigung. Soweit relativ einfach. Bei SSL V3.0 sieht es auch nicht wesentlich anders aus. Also nur, dass dort die Länge fest vorgegeben ist. Das Pre-Master Secret ist im Endeffekt dann der Schlüssel, der für die eigentliche Verschlüsselung, die dann natürlich ein symmetrisches Verfahren ist, verwendet wird. Und dann habe ich noch eine Versionsnummer drin, die eigentlich die Sicherheit erhöhen könnte, aber in vielen Implementierungen überhaupt nicht abgefragt wird. Das heißt, im Großen und Ganzen sind diese beiden Protokolle vergleichbar und es geht auch der gleiche Angriff gegen sie. So, der Angriff ist der adaptive aktive Angriff von Bleichenbacher, irgendwie publiziert 1998 schon und funktioniert im Groben, ich will mal noch ein bisschen mehr abdecken, sonst ist es zu kompliziert, funktioniert im Groben so. Ich habe ein Orakel, einen sogenannten Decoding Error, wenn der Klartext nicht PKCS-konform ist. Das heißt, wenn die ersten Bytes nicht 0002 sind. Wenn ich jetzt, wenn wir uns zurückerinnern an diese multiplikative Struktur, kann ich hier jetzt beliebige Schlüsseltexte verändern. Die werden entschlüsselt und dann wird geschaut, ist der PKCS-konform? Ist er's, wird er ausgegeben, macht die Anwendung weiter. Ist er's nicht, wird er weggeworfen und die Anwendung gibt einen Fehler aus. Und genau diese Information, Anwendung Fehler oder Anwendung funktioniert, reicht aus, um mit genügend vielen adaptiven Angriffen beziehungsweise genügend vielen Informationen, die ich dorthin schicke, am Ende wirklich den Schlüsseltext zu entschlüsseln und den Klartext zu bekommen. Wie funktioniert das? Ein gültiger Klartextblock sieht numerisch dargestellt aus die 2, das war von 0002 mal b und b ist einfach die Länge minus diesen 2 Bytes. Und die ist natürlich auf jeden Fall immer kleiner gleich c hoch d mod n. Und sie ist, dieses ist wieder die obere Grenze, ist dann die 3, also das erste Bit vom zweiten Byte oder das least significant Bit vom zweiten Byte. Ich kann ja hier die Struktur nochmal auflegen, dann wird das vielleicht klarer. Wo machen wir das hin? Jemand einen Stift da zum Zeigen oder vielleicht zufällig? Danke sehr. Also hier das hier 0002, das heißt, es ist auf jeden Fall größer als 2b. B wäre sozusagen hier die 1 und alles danach Nullen. Und hier kann keine 3 stehen. Ne? Also das ist dann die Obergrenze für gültige PKCS-Blöcke. So, und der Angriff funktioniert jetzt so. Jetzt muss ich nur, dass ich das alles wieder richtig hinlege, sonst finde ich nachher die Folien nicht mehr. Der Angriff funktioniert jetzt so, dass ich nach und nach beliebige Konstanten wähle, wie bei dem vorigen multiplikativen Angriff, und immer versuche, ob ich mit der Konstante über die Schwelle komme, also ob es größer wird, ob da vorne eine 3 entsteht. Und wenn nein, dann macht die Anwendung weiter. Natürlich gibt es einen Fehler, weil sie den Klartext nicht interpretieren kann, weil es keine sinnvollen Daten sind. Aber die Anwendung macht erstmal weiter. Das kann so aussehen, dass zum Beispiel einfach eine SSL-Verbindung aufgemacht wird. Den kann man zwar dann nicht benutzen, aber ich kann dann wenigstens sehen, dieser Klartext war gültig, oder im Zweifelsfall kommt halt der Fehler zurück, dieser Klartext war ungültig. Und wenn ich das oft genug mache, das kann ich dann sozusagen im Bereich immer weiter einschränken. Da gibt es ein Verfahren, was an anderer Stelle dokumentiert ist und was ich jetzt nicht im Detail erläutern will. Dann komme ich mit ungefähr 1 Million Anfragen auf so einen 1024-Bit Klartext, wenn ich nur den Schlüsseltext kenne. Jetzt sagt jeder ja 1 Million Anfragen, das ist ganz schön viel. Muss ich überlegen, wenn es ein automatisiertes Produkt, also bei E-Mail geht das natürlich nicht, ne? Also wer schickt 1 Million Mal den Müll zurück? Aber wenn es jetzt ein automatisiertes Protokoll ist, zum Beispiel ein SSL-Server, und der ist gleiche Schlüssel noch auf mehreren Servern verwendet, und dann macht man das über Nacht, dann geht das schon. Das Ganze ist auch experimentell bestätigt, das stimmt also ungefähr. Dieser Angriff wurde dann wirklich ernst genommen und man hat gesehen, da ist Handlungsbedarf. Deshalb gibt es sozusagen eine verbesserte Version, PKCS 1 V2.0, also die erste Nummer bei diesem PKCS-Code sagt immer, welcher Standard es ist, und dann die V sagt, welche Revision, also welche Fehler ausgebessert sind. Und dort wurde dann das sogenannte Optional Asymmetric Encryption Padding eingebaut, was angeblich bewiesen ist oder wo zumindest ein Beweis existierte. Inzwischen ist der aber auch schon wieder angezweifelt worden, was ich allerdings nicht beurteilen kann. Und für den ist sozusagen die Plaintext Awareness bewiesen. Das heißt, oder man sagt dazu auch semantische Sicherheit. Das bedeutet, es ist verdammt schwer für einen Angreifer, einen weiteren gültigen Klartext, einen weiteren gültigen Schlüsseltext zu erzeugen, wenn er einmal einen Schlüsseltext hat. Also ich sehe einen Schlüsseltext, und beim alten Verfahren konnte ich durch Multiplizieren mit einer relativ kleinen Zahl wieder einen gültigen Schlüsseltext erzeugen. Bei diesem Angriff, oder beziehungsweise, Entschuldigung, bei diesem Verfahren gelingt mir das nicht. Ich müsste beliebig viele möglich, also ich müsste unendlich viel rechnen können, um da mal etwas zu erzeugen. Der ist auch wieder standardisiert in verschiedenen Protokollen, in SET, das ist das, was von den Kreditkarten immer verwendet wird, und dann auch wieder in der RFC. Und auch dort, die anderen können wir hier abbilden, Und auch dort gibt es dann seit 2001 einen Angriff und der ist bekannt als Angriff von Manger. So, jetzt bevor ich den Angriff von Manger erläutere, muss ich erläutern, wie dieses OIP eigentlich funktioniert. Und das ist etwas kompliziert, so dass wir da jetzt diese Folie nach und nach durchgehen müssen. Also wir fangen an mit einem, das ist der eigentliche Klartext. Den füllen wir auf mit einem Padding. In diesem Fall ist das Padding nur 0 Bytes, das sind alles Nullen hier. Und dann einen Hash-Wert, der über einen zusätzlichen Parameter, der übrigens im Klartext übertragen wird, gebildet wird. Hier waren früher auch mal nur Nullen oder beziehungsweise hier ein Leerstring, aber irgendwann hat man sich das dann, hat man da halt sich geeinigt, dass man das parametrisieren kann. Genaue Gründe wurden da aber nicht genannt. Und dann funktioniert das jetzt hier ähnlich wie bei einem Feistel-Netzwerk, dass man zwei Maskierungsfunktionen hat, mit denen sozusagen effektiv das Padding, also dieser Padding, Klartext und Hashblock maskiert wird und XOR verknüpft wird mit einer Zufallszahl und gleichzeitig die Zufallszahl maskiert wird und XOR verknüpft wird mit den Daten. Das heißt, wir haben nachher hier die maskierten Daten, die sind jetzt genauso lang wie vorhin die Daten und wir haben die maskierte Zufallszahl. Das Ganze nennt man OIP-Block und am Anfang kommt eine Null davor, damit halt wieder der Klartext auf jeden Fall kleiner ist als der Schlüsseltext, als die Länge des Moduls, Entschuldigung. Das Ganze wird RSA verschlüsselt, geht über die Leitung, der Parameter kommt mit oder ist bekannt, also viele Implementierungen verwenden da den gleichen String immer und das ist auch nicht weiter schädlich hier. Und dann wird es wieder RSA entschlüsselt, man überprüft, ob die am Anfang ein 0 Byte ist, hat hier die maskierte Zufallszahl und die maskierten Daten. Diese Operation hier oben ist umkehrbar, da es so paarweise XOR verknüpft wird und wenn ich wieder mit demselben XOR verknüpfe, kommt natürlich wieder das Original raus und habe dann hier am Schluss wieder diesen Datenblock. Die Zufallszahl interessiert mich nicht, die war ja nur dazu da, das Ganze indeterministisch zu machen und vergleiche dann, das ist ganz wichtig, diese zwei Hash-Werte und nur wenn die übereinstimmen, dann ist der Block sozusagen nicht manipuliert und dann wird er auch ausgegeben und ansonsten Decryption Error. So, wer jetzt genau hinschaut, wird wahrscheinlich die Schwachstelle schon sehen. Die Schwachstelle ist hier das 0 Byte. Und zwar funktioniert das fast ähnlich oder analog wie der Bleichenbacher Angriff. Wenn nämlich hier am Anfang kein 0 Byte steht, also hier 00 nicht steht, dann scheitert ja hier die Entschlüsselung. Wenn hier hinten das nur nicht stimmt, dann scheitert sie auch. Das Problem dabei ist, wenn das so implementiert ist, dass man diese beiden Fehler unterscheiden kann, dann habe ich ein Orakel. Also wenn ich merke, hier ist das Problem entstanden oder erst hier, genau dann funktioniert der Angriff von Manger. Der läuft relativ analog. Also hier nochmal die zwei Fehler, die auftreten können. Integer out of range, also wenn das Ding zu groß ist, oder Decoding Error, wenn die Hash-Werte nicht stimmen. Und für gute Blöcke gilt dann entsprechend B kleiner gleich C hoch D, also C hoch D ist ja in dem Fall dann das, hier bin ich mit der Nomenklatur ein bisschen abgewichen, also hier ist dann der Schlüsseltext entschlüsselt mod N und mit B in diesem Fall ein Byte länger, weil wir nur ein 0 Byte vorne haben, die 02 ist verschwunden. So. Dann mache ich das gleiche wie hier oben, RSA Blinding, also diese multiplikative Struktur ausnutzen. Und was wir sehen, ein typischer Angriff braucht nur noch 1100 Anfragen auf einen 1024-Bit-Key. Also das heißt, es ist um den Faktor 1000 einfacher geworden als mit dem alten Verfahren. Wohlgemerkt, es ist jetzt eine andere Art von Fehlern. Früher war es der Fehler, den mir ein Oracle lieferte, funktioniert die Applikation, funktioniert sie nicht. Heute ist sie, ich muss zwei Fehlermeldungen unterscheiden. Also es ist natürlich einfacher, diese zwei Fehlermeldungen wirklich konstant und gleich zu machen, als die Applikation dann eben anders zu sichern. Jetzt muss ich schauen, wie viel Zeit ich noch habe. Gut. So, was bedeutet das jetzt? Was Was bedeutet es jetzt für den konkreten Einsatz von RSA? Ich muss, also RSA, wie ihr alle wisst, wird weit verwendet. Es kann nicht sein, dass es so einfach angreifbar ist, wie es jetzt hier aussieht. Im Endeffekt muss man bei der Implementierung einfach darauf achten, dass keine Orakel entstehen. Also Implementierung von Padding-Algorithmen, von dem, was sozusagen mit den Anwendungsdaten um die RSA-Funktion herum passiert, muss mindestens genauso sorgfältig angegangen werden wie die Krypto-Funktion selbst. Es gibt da sehr viele Fehler, die da gefunden wurden. Also gerade Manger hat da sehr viele aufgezählt. Zum Beispiel sehr einfach ist der Erfolg von dass sozusagen verschiedene Fehlermeldungen ausgegeben werden. Das heißt, zum Beispiel hat er da beschrieben, dass einmal die Fehlermeldung hinten einen Punkt hatte, das nächste Mal nicht. Da waren irgendwie zwei Strings im Speicher, einmal war mehr ein Leerzeichen mehr drin und so weiter. Also so ganz typische, einfache Fehler. Gut, das kann man noch abfangen, ich würde dann empfehlen, das irgendwie durch den gleichen Händler laufen zu lassen. Das steht auch irgendwie im PKCS-Standard drin, zwar nur so versteckt, aber es steht schon drin, dass das alles in den gleichen Händler gehen muss. Dann erzwungene Fehlermeldungen, das wird jetzt erst richtig interessant. Und zwar, selbst wenn der Angriff unter Normalbedingungen die gleiche Fehlermeldung liefert, kann ich als Angreifer vielleicht erzeugen, dass verschiedene Fehlermeldungen entstehen. Wenn wir uns nämlich das Schema nochmal genau anschauen, haben wir hier die Wahl des Parameters und sogar die Wahl der Hash-Funktion frei. Im Normalfall wird der SHA-1 verwendet, aber man kann die frei wählen. Das heißt, es muss sozusagen noch einen dritten Fehler geben, sozusagen Hash-Algorithm unsupported oder also wenn halt sozusagen eine Hash-Funktion angegeben wird, die nicht implementiert ist. Wenn jetzt die Hash-Funktion erst an dieser Stelle abgefragt wird, wenn das schon funktioniert hat, dann braucht ein Angreifer nur eine unbekannte Hash-Funktion wählen, beziehungsweise halt verlangen und kann dann einfach diesen Fehler, Decryption Error von diesem Fehler unsupported unterscheiden. Ich habe vorhin gesagt, den Parameter kann man wählen. Das ist auch sehr interessant, denn der Parameter, für den ist nicht spezifiziert, wie lang er sein darf. Ich kann den sehr lang machen. Wenn ich will, kann ich hier 20 Megabyte Parameter geben. Wenn dann die Hash-Funktion berechnet wird, dann braucht das natürlich länger auf 20 Megabyte. Wird der Hash-Wert erst dann berechnet, wenn tatsächlich das geglückt ist, dann merke ich den Zeitunterschied. Und der Zeitunterschied, je nachdem, wie lange ich das wähle, ist natürlich entsprechend groß. Das heißt, ich kann dann mit einem Timing-Angriff, mit der Antwortzeit darauf schließen, ob da hier ein gültiger Block vorlag oder eben nicht. Wie gesagt, wie kann man all das vermeiden? Indem man einfach, das ist jetzt hier schon so ein bisschen suggestiv gezeichnet, der Hash-Wert darf also nicht erst an dieser Stelle berechnet werden, sondern sollte möglichst als erstes berechnet werden und wird dann gleich also man fliegt dann wirklich durch den gleichen Händler raus. Und man muss einfach darauf achten, dass kein Parameter, sei es Zeitverbrauch, sei es Stromverbrauch, sei es Logfiles, sei es Fehlermeldung, irgendwie nur mit dem Erfolg dieser Dekodierung korrelieren. Und das ist in der Implementierung ja wahrscheinlich gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob allen das bewusst ist, die sich wirklich so einer Implementierung annehmen. Und Manger hat auch einige Beispiele gefunden, wo eben genau dieser Angriff auch in der Praxis funktioniert hat. Weiter auf der Folie zum sicheren RSA-Einsatz. Also den Timing-Angriff habe ich gerade erwähnt. Weitere lokale Parameter, Stromverbrauch, Speicher, ja, also Log ist da natürlich ganz schön klassisch, weil stellen wir uns vor, wir tun das mal in Java implementieren, da bekommen wir natürlich bei irgendeiner Exception immer einen kompletten Stackdump ins Logfile und in dem Stackdump wird dann wahrscheinlich ersichtlich sein, an welcher Stelle es gescheitert ist. Also wer achtet da schon drauf, dass das wirklich an der gleichen Stelle scheitert? Natürlich hat ein Angreifer von extern nicht immer Zugriff auf die Logfiles, das ist mir schon klar, aber im Prinzip sollte halt nicht alle Leute, die Logfiles lesen können, auch den geheimen Text lesen, der da übermittelt wird. Ja, und dann gibt's noch diese Begründung, die dann von den RSA Laboratories genannt wurde. Das liegt daran, dass die Anwendung die Struktur nicht überprüft. Das heißt, die Anwendung hätte doch danach noch Sorge zu tragen, dass auch wirklich zum Beispiel bei dem SSL-Beispiel, was ich vorhin gezeigt habe, dass da wirklich die Versionsnummer überprüft wird, sozusagen noch mehr semantische Sicherheit durch die Anwendung. Mit der Begründung bin ich nicht ganz einverstanden, und zwar einfach aus folgendem Grund. Der Anwendungsprogrammierer, der verlässt sich ja normalerweise auf die Bibliothek, hat normalerweise oder muss nicht die Ahnung von Kryptoalgorithmen haben, so ist es ja gedacht, und sollte sich darauf verlassen, dass die Kryptobibliothek ihm all sowas abnimmt und dass da an alles gedacht wurde. Und einem Anwendungsprogrammierer wird ja normalerweise gesagt, schau, dass deine Fehlermeldungen möglichst eindeutig sind, also dass man aus der Fehlermeldung erkennen kann, wo es gebrannt hat. Und genau das wäre natürlich in dem Fall fatal. Also dies ist, halte ich dann doch eher für eine Ausrede, die da von denen, die das System entwickelt haben, kam. Und es tut halt der Sicherheit nicht wirklich was dazu, wenn die Anwender, die auf dem Gebiet dann unerfahren sind, da wirklich darauf achten müssen. Wenn ihr dann irgendwann mal RSA einsetzt, dann könnt ihr natürlich davor eure Bibliothek daraufhin überprüfen, ob es darin richtig implementiert wird. Und ihr könnt natürlich gleichzeitig als Anwendungsprogrammierer auch noch schauen, dass die Anwendung das entsprechend richtig handelt. Ja, was kann man noch machen beim Betrieb? Also jetzt, wenn ich nicht direkt programmiere, sondern wenn ich einfach ein System einsetze, ich muss die Log-Praktiken beachten, also einfach mal schauen, was kommt da ins Log, und wenn ja, einfach den Zugriff zum Log-File weiter restringieren. Unterschiedliche Schlüssel bei verteilten Servern ist auch ganz wichtig, weil wenn ich jetzt auf verschiedenen Servern den gleichen Schlüssel verwende, dann kann ich natürlich meine 1000 Angriffe oder beim ersten Millionen Angriffe verteilen. Da bin ich erstens schneller, also als Angreifer, und ich falle weniger auf, weil 1000 Einträge, naja, fallen vielleicht auch nicht auf über Nacht, aber eine Million dann schon eher schon. Wenn ich das aber auf mehrere Rechner verteilen kann, dann ist es natürlich einfach. Und Schlüssel häufig wechseln, das heißt, da es ein adaptiver Angriff ist, also das bedeutet, ich muss immer dann meinen nächsten Angriffsversuch daran ausrichten, wie der Erfolg des vorigen war, funktioniert er natürlich nicht, wenn der Schlüssel gewechselt wird. Also wenn ich den Schlüssel auf Serverseite wechsle, zum Beispiel bei SSL, dann bleibt alle auch vorher beobachtete Kommunikation, die noch nicht entschlüsselt ist, höchstwahrscheinlich vertraulich, also zumindest bezüglich diesen Angriffs. Jetzt ganz konkret habe ich mir ein paar Bibliotheken angeschaut, zumindest mal die mit den nicht restriktiven Lizenzen hier aufgeführt. Und da seht ihr erstens, welche Schnittstellen die zur Verfügung stellen. RSA direkt heißt sozusagen, hier kann ich direkt an die RSA-Funktion was übergeben. Das unterstützen alle, das heißt, ich könnte hier mein eigenes Padding implementieren. Ich kann natürlich auch naiv, wie der erste Angriff zeigt, das RSA einfach so verwenden, wie es ist, wäre aber nicht angeraten. Das PKCS V1 ist fast überall implementiert. Das trifft im Übrigen auch auf die Bibliotheken zu, die unter einer restriktiven Lizenz laufen und die ich halt angeguckt habe, also zumindest im Datenblatt, in den Source Code kann man oft dann nicht reinschauen, ob es auch wirklich funktioniert, aber die Interfaces unterstützen es. Dieses TBSS können wir jetzt ignorieren, das ist ein Schweizer Kryptostandard für Banking und den unterstützt keine Bibliothek, und OAIP ist sozusagen diese neue Form, die wird hier in OpenSSL schon seit die Angriffe bekannt sind, wurden eigentlich die dann auch abgedatet, die hier etwas später, ich hätte vielleicht die Jahreszahlen noch dazu schreiben sollen. Cryptix macht das nicht. Wie gesagt, auch bei OIP, selbst wenn jetzt hier ein Jahr steht und so weiter, ich habe nicht überprüft, ob das da drin auch richtig implementiert wird, also ob die Fehlermeldungen nicht zu unterscheiden sind. Es geht nur darum, ob überhaupt dieser Standard unterstützt wird von der Bibliothek. So, und wo wir jetzt schon ziemlich in der Praxis sind, wollte ich noch ein paar Beispiele zeigen, die ich noch so gefunden habe oder die Relevanz dieses Themas belegen. Zum Beispiel hier in dem deutschen HBCI-Standard, Home Banking Computer Interface. Dort wird auch mit RSA der geheime Schlüssel verschlüsselt, mit dem dann die Kommunikation verschlüsselt wird oder geheim gehalten wird. Wohlgemerkt, es geht ausschließlich um die Konstellation, also um die Verschlüsselung, die eigentliche Verschlüsselung von Nachrichten, und nicht um Authentikation. Also RSA als Authentikationssystem ist natürlich auf diese Art nicht angreifbar. Und was wir hier sehen, hier wird einfach ich habe hier 127-Bit Nachrichtenschlüssel, das sind jetzt gerade mal 16 Byte, und der Rest bis auf die 768-Bit wird einfach mit Nullen gepaddet. Die Tatsache, dass dort jetzt noch kein Angriff publiziert ist, liegt wahrscheinlich daran, entweder, dass es sich noch keiner so richtig angeschaut hat, oder dass es einfach so verwendet wird, dass man nicht rankommt an dieses System. Ich habe mir das nicht weiter angeschaut, aber jetzt, wenn man es so ansieht, müsste es eigentlich nach der gleichen Methode angreifbar sein wie der Manager-Angriff. Und last not least, das Thema hat auch ganz aktuelle Relevanz, weil jetzt gibt's ja seit, glaube ich, gut 2 Wochen diesen weiteren Draft für die XML-Encryption and Processing, wo man sozusagen granular XML-Dokumente verschlüsseln kann. Und auch dort werden Schlüssel transportiert mit einer RSA-Verschlüsselung. Und dort werden exakt die gleichen Verfahren, die jetzt hier beschrieben wurden, eingesetzt. Also einmal dieses Version 1.5, PKCS. Das ist relativ einfach. Hier sehen wir sogar, ist beschrieben, wie das funktioniert. Über Fehlermeldungen lässt man sich in diesem Draft nicht wirklich aus und verweist auf die entsprechenden Quellen. Und das RSA-OLP ist sogar komplett implementiert. Also das heißt, man kann jetzt hier sogar den Algorithmus angeben. Also auch hier, wie vorhin gesagt, also den Algorithmus für die Hash-Funktion. Ich könnte jetzt zum Beispiel statt SHA, was das einzig empfohlene bzw. einzig verlangte ist, einen anderen angeben und damit sozusagen den Unsupported Algorithm erzeugen. Und ich kann sogar einen Parameter angeben und da ist natürlich auch wieder keine Längenbeschränkung. Wir können davon ausgehen, dass diese Sache jetzt, da sie doch standardisiert wird, relativ häufig implementiert wird und vielleicht haben wir dann noch den ein oder anderen Spaß mit den Implementierungen. Also hier vielleicht noch anzumerken, das RSA wird dann hier verwendet, um AES-Schlüssel zu übertragen. Es ist also immer im hybriden System, das heißt, ich verwende immer den asymmetrischen Algorithmus, um damit einen symmetrischen Session Key zu übertragen. Und wie man dann AES, also wie AES dann Probleme erzeugen kann, erfahrt ihr, glaube ich, im nächsten Vortrag. Und deshalb war es das jetzt von meiner Seite. Ich habe noch eine Liste von Literatur, wen es weiter interessiert. Und ansonsten Fragen, wenn welche sind. Bitteschön. Achso, keine Fragen? Hier hinten rechts.
Ja, hallo. Eine Freche, ob du selber auf einen SSL-Server diesen Angriff mit diesen 1000, also wo du die aufgrund dieser falschen Implementierung die Anzahl sich so reduziert hast, ob du das selber schon gefahren hast?
Der SSL-Server oder die SSL-Server, die da angreifbar sind, das sind natürlich nur ganz spezielle Implementierungen und ich will jetzt hier in dem Rahmen nicht sagen, welche das sind. Wer will, kann sich das dann nachlesen. Also es ist auch dokumentiert. Es sind ältere Versionen, also die neuen Versionen sind da inzwischen gefixt. Könnte ich, ja, werde ich an die Doku-Leute geben. Ich hoffe, dass die das irgendwie kopieren können und ins Netz, weil ich habe die nicht mehr alle im digitalen Format, vor allem hier die hinteren. Ja gut, wenn keine Fragen mehr sind, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und viel Spaß weiterhin.